Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Schon seit Beginn beim Flinter-Kollektiv mit dabei. Ich bin Krankenpflegerin und treibe mich auch schon länger hier in Ulm rum und ja, freue mich ganz arg, heute dabei zu sein.
Ich bin Martin, ich bin seit einem Dreivierteljahr dabei. Meine Pronomen sind eher ihm, an die bin ich gewöhnt. Ich bin auch schon ein bisschen älter, aber trotzdem mit Feuereifer dabei.
Ich bin Flo. Ich benutze am liebsten keine Pronomen, das heißt entweder mit Namen ansprechen oder der Mensch da. Und ich bin auch seit von Anbeginn eigentlich fast dabei.
Ich habe jetzt beim Anfang ganz vergessen zu sagen, wer ich bin. Also ich bin Franziska Wieke, heute für euch in der Plattform als Moderatorin dabei. Und ich muss natürlich als erstes einmal fragen, was ist denn Flinter? Also was bedeutet, wen meint ihr damit?
Flinter setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben der Wörter Frauen, Lesben, Inter, Nonbinär, Trans und Agender. Und häufig wird auch der Stern mit benutzt. Der Stern steht für die Geschlechtsorientierungen, die wir in den Wortbeginn nicht drin haben. Wichtig an diesem Konstrukt ist, an diesem Wortkonstrukt ist, dass es eine Gruppe nicht nennt. Wichtig ist, dass sie aber andere Gruppen beinhaltet und für die Gruppen wollen wir sprechen und für die Gruppen wollen wir tätig sein.
Genau, es geht darum, dass alle Menschen, die von Sexismus betroffen sind, willkommen sind. Das heißt, alle Frauen und alle anderen Menschen, die sich auch in unserer zweigeteilten Geschlechterordnung nicht wiederfinden. Explizit sind auch Transmänner willkommen. Und überhaupt natürlich alle Transmenschen, also Transfrauen ja sowieso, da sie ja Frauen sind. Genau. Man muss auch sagen, dass dieser Begriff Flinter, das ist so ein Begriff, an den sich viele Menschen schon gewöhnt haben, den viele politische Gruppen auch schon seit Jahren verwenden. Wie immer bei solchen Begriffen gibt es Wandlungen, wie der sich zusammenstellt und auch Diskussionen. Also letztlich kann man immer darüber diskutieren, welche Buchstaben gehören da rein, wie viele Buchstaben werden da noch hinzugefügt und so weiter. So ähnlich wie wir bei LGBTIQ ja auch schon kennen, diese Debatte. Wir hatten auch ein bisschen eine Namensdebatte, als wir uns gegründet haben, daran kann ich mich erinnern. Und letztlich haben wir uns entschieden, den schon etablierten Begriff einfach zu verwenden, weil viele den Begriff Flinter einfach schon gehört haben und sich da sofort was drunter vorstellen können, worum es hier eigentlich geht. Genau.
Also ich bin ja eher männlich gelesen. Ich bin auch schon 50 Jahre alt, aber ich habe mich schon als Teenager mit Emanzipation, Frauenbewegung, mit den Begriffen damals auseinandergesetzt. Und dann 20 Jahre lang nicht mehr. Es hat einen Grund, warum ich vor ein paar Jahren mich damit wieder intensiv beschäftigt habe. Meine Frau hat im Arbeitsfeld Inter angefangen zu arbeiten, und zwar mit Kindern, die ohne eindeutige Geschlechtsmerkmale auf die Welt kommen. Und es gibt tatsächlich nicht wenige Menschen, bei denen das tatsächlich so ist. Und früher wurde einfach operiert und wurden Hormone gegeben und es wurde kein Wort drüber verloren. Und seit 2 Jahren gibt es jetzt ein Gesetz, das Operationen an Kindern schlichtweg verbietet. Einfach weil viele dieser Menschen als Erwachsene festgestellt haben, ihnen wurde da Gewalt angetan. Und das ist zum Beispiel eine Form von Sexismus, die überhaupt nicht thematisiert wird in der Öffentlichkeit.
Unser Erleben ist, dass die Art und Weise, wie wir alle in zwei Geschlechter zugeteilt werden, bei Geburt schon und dann von uns verlangt wird, entsprechend diesem Geschlecht zu leben, uns zu verhalten, so benannt zu werden, sehr, sehr, sehr viele Menschen wirklich belastet und einschränkt. Und dazu auch soll der Raum dienen, da ein wenig Freiraum daraus zu bekommen.
Ja, und mir selber ging es so, ich wollte als Kind eigentlich immer gerne ein Mädchen sein. Ich habe auch ganz viel mit Mädchen gespielt, habe auch die Spiele gespielt, die Mädchen gespielt haben, und habe mich immer gefragt, als Kind habe ich mich nicht gefragt, ob was falsch ist, aber später dann. Und irgendwann habe ich mich so damit abgefunden, okay, dann bin ich halt irgendwie anders, und habe dann irgendwann meine langen Haare abgeschnitten und habe mich so wie ein Mann gegeben. Aber ich habe so gemerkt, das passt nicht zu mir. Es passt überhaupt nicht zu mir. Ich bin als Teenager gezwungen worden, in der Schule, muss ich so sagen, mich einmal zu prügeln. Und es hat mich nachhaltig beschädigt. Und ich habe so oft Gewaltandrohungen bekommen und zum Teil auch Gewalt erfahren durch andere Männer oder durch Männer. Und ich konnte mich dessen gar nicht entziehen. Und erst vor ein paar Jahren habe ich dann Nils Pickert kennengelernt, sein Autor. Der hat ein schönes Buch geschrieben über die Prinzessinnenjungs. Und er hat einen schönen Satz geprägt. Er hat gesagt, die Straße ist immer schon vorher da. Wenn ich einen männlichen Geschlechtsausdruck habe und ich gehe die Straße lang, dann habe ich das Problem, dass mir Männer entgegenkommen und die mich als Opfer behandeln. Dass die sich mit mir messen wollen und ich kann mich dem gar nicht entziehen. Und für mich ist es so, ich habe Angst, nachts durch den Park zu gehen. Ich habe Angst, konfrontiert zu werden mit Männlichkeiten, mit denen ich nichts am Hut habe.
Ich bin jetzt in meinen 30ern und bei mir hat es auch recht lange gebraucht, bis ich mich selbst in diesen Begriffen sortiert bekommen habe. Meine Erfahrung war, dass von mir verlangt wurde, dass ich ein Geschlecht habe, beziehungsweise es wurde mir einfach zugewiesen. Und dann wurde alles zu so einer Sache der persönlichen, emotionalen Reife oder Entwicklung gemacht. Also es ging dann darum, zum Beispiel damit umgehen zu können, wenn Menschen oder Männer einen als Frau ansprechen oder wenn Menschen oder Männer den Körper kommentieren und so weiter. Und es wurde so ein bisschen so dargestellt, als ob das etwas ist, naja, wenn man so ein junges Mädchen ist, dann kann man da irgendwie noch nicht so damit umgehen, aber wenn man so ein bisschen selbstbewusster wird und erwachsen wird, dann gehört es einfach zum Erwachsenenleben dazu, dass man sich als Frau behauptet. Und es ging eben immer darum, so als Frau. Also es ging immer darum, sich diesem Geschlecht gefälligst zugehörig zu fühlen und damit umzugehen. Und die Option, hey, eigentlich ist es ja schon eine ganz schöne Frechheit, dass Leute einfach annehmen, das ist dein Geschlecht. So, das wurde mir erst gar nicht angeboten. Also das musste ich mir erst anlesen. Und als ich dann angefangen habe, so aus einer eigenen Beschäftigung heraus eben zu diesen Themen zu lesen, hat mir das super viel geholfen. Also das war für mich am Anfang gar nicht so eine politische Sache, die ich mit anderen Menschen gemacht habe oder wo ich dachte, oh, das ist jetzt irgendwie ein wichtiges politisches Engagement für die Menschheit, sondern ich habe das wirklich so für mich gemacht. Ich habe zu Themen gelesen, die mich belastet haben, die mir das Überleben schwer gemacht haben. Ich habe am Anfang habe ich viel gelesen so zu sexueller Gewalt, familiärer Gewalt. Und da waren auch so politische Texte für mich so wichtig, die mich rausgeholt haben aus diesem so individualisierten, also aus diesem, was ist mit dir los oder was ist mit deiner Familie los, und die wirklich geschaut haben, vielleicht gibt's da eine Struktur, also vielleicht gibt's Gründe, dass bestimmte Szenen oder bestimmte auch Argumente für Dinge sich in Hunderten, Tausenden von Familien zum Beispiel wiederholen. Es ist ja nicht so, dass diese Brüder oder Väter oder Mütter sich alle miteinander absprechen. So, es hat ja Gründe, warum diese Sachen überall irgendwie gleich passieren. Oder auch die Erfahrung, die wir vielleicht in der Schule machen, auf der Straße, rund um Körperlichkeiten, um Geschlecht, wie wir angesprochen werden. Und als ich dann so rausgekommen bin aus diesem, hey, es ist irgendwie mein Problem, mit dem muss ich umgehen, und wenn ich gut genug bin und ich genug emotionale Reife habe und genug Ellenbogen und genug Kraft, dann komme ich klar, sondern so ein, hey, das ist ein Problem von uns allen, und der Grund, warum ich mich mies fühle, ist nicht, weil ich nicht damit umgehen kann, sondern weil die Sache mies ist. Dann, interessanterweise, also hat sich das auch so eingestellt, dass es mir besser ging und ich damit besser umgehen konnte. So, und jetzt, heute kann ich auch viel, viel besser damit umgehen, wenn Menschen mir einfach ein Geschlecht zuweisen, weil ich irgendwie verstehe, okay, die Welt ist einfach so aufgebaut, es gibt die Männer, es gibt die Frauen, es gibt wenig Raum für das Dazwischen oder für Leute, die sich dem ganz verweigern wollen. Und dann denke ich mir, okay, das liegt nicht an mir, das ist, ne, also das ist einfach so. Und vielleicht muss sich das ändern und vielleicht kann ich auch dazu beitragen, dass sich das ändert. Genau, also ich kann es wirklich Leuten auch nur empfehlen, so aus diesem sich selbst zu therapieren oder nur der eigenen Suppe zu kochen, so ein bisschen auszusteigen, vor allem wenn, also Leute, die da irgendwie nicht weiterkommen in ihrer Sache und so eine Ebene drüber gehen, also auf die gesellschaftliche, auf die politische. Mir hat es sehr geholfen und es ist dann auch der Grund, warum ich dann angefangen habe, mich politisch vernetzen zu wollen, mich mit anderen Menschen treffen zu wollen, weil ich den Wunsch hatte, das dann nicht nur mit mir selber auszumachen, sondern mit anderen Menschen auch zu besprechen.
Linda, kannst du ein bisschen erzählen über eure Historie?
Genau, wir haben uns tatsächlich nach der Corona-Pandemie gegründet. Das war so ein fließender Prozess. Also als erstes gab es unsere Flinter-Tresen. Das ist so irgendwie ein Kernstück unserer Arbeit. Die gibt es zweimal im Monat im Anares. Das ist so ein alternativer Raum im Fort Untere Eselsberg. Da treffen wir uns auch immer und da gibt es eben zweimal im Monat den Flinter-Tresen, wo explizit halt einfach Flinter-Personen eingeladen sind. Und ja, der Raum hat sich gegründet, weil Menschen einfach das Bedürfnis hatten, sich auszutauschen, sich zu vernetzen, vielleicht auch gerade nach der Pandemie irgendwie wieder unter Leute zu kommen und neue Kontakte zu knüpfen. Und dann haben wir uns irgendwann entschlossen, zum 8. März eine eigene Demo auf die Beine zu stellen in Ulm. Das war dann 2022 unsere erste Demo und unser erstes großes Projekt irgendwie auch so nach außen. Und genau, danach ging es dann weiter mit neuen Ideen, auch immer wieder neuen Menschen. Mal hatten wir ruhigere Phasen, mal haben wir ein bisschen mehr gemacht, aber genau, so ging es los mit uns.
Ich möchte euch jetzt, Linda, dich kurz einladen zu berichten. Was habt ihr denn schon alles gemacht bisher?
Ja, sehr gerne. Also wie vorhin schon erwähnt, wir haben uns gegründet mit so Tresen, also so Kneipenabenden zweimal im Monat, wo wir einfach so einen Safer Space für Flinter-Personen bieten wollten. Safer Space ist das so ein Konzept einfach, dass Räume geschaffen werden, wo Menschen, die eben von Sexismus in dem Fall betroffen sind, gibt es aber natürlich auch für andere Diskriminierungsformen, dass diese Menschen einfach einen Raum haben, wo sie hinkommen können, wo sie sich hoffentlich ein bisschen sicherer und ein bisschen wohler fühlen und vielleicht auch über ihre gemeinsamen Erfahrungen besser sprechen können. Und das war uns eben sehr wichtig, einfach am Anfang diesen Raum zu schaffen. Und das Schöne war dann, dass eben dieser Raum dazu geführt hat, dass dann auch der Wunsch kam, irgendwie noch andere Sachen zu machen, auch diese ganzen politischen Themen, die aufkamen, irgendwie nach außen zu tragen und andere Menschen zu erreichen und auch irgendwie ein Statement zu setzen. Und deswegen haben wir dann für den 8. März, also den feministischen Kampftag, eine Demo organisiert. Das war auch wirklich ein Riesenerfolg und ein total schönes Gefühl, einfach zu sehen, dass so viele Menschen gekommen sind und mit uns durch die Straßen Ulms gelaufen sind und uns viele Leute gesehen haben und wir uns irgendwie einfach nicht so allein gefühlt haben, wie man sich vielleicht manchmal davor irgendwie gefühlt hat oder auch immer noch fühlt. Und dann haben wir uns wieder getroffen und haben eben so ein bisschen überlegt, was wollen wir machen, also worauf haben wir Lust? Klar, der Tag ist jetzt irgendwie vorbei, aber was können wir machen? Und da kamen dann ganz, ganz verschiedene Sachen dabei rum. Also wir haben zum Beispiel beim Transgender Day of Remembrance, das ist auch ein wichtiger Tag in der queeren Community, eine Veranstaltung gemacht, einfach auch wieder einen Raum geschaffen, wo Menschen zusammenkommen können und gedenken können, weil der Tag einfach explizit sichtbar machen soll, wie viel Gewalt an Transmenschen begangen wird und wie viele Opfer diese Gewalt hat. Wir haben uns aber auch bei anderen öffentlichen Veranstaltungen, also bei anderen Kundgebungen oder Demonstrationen beteiligt, wie zum Beispiel dem Pride March in Ulm oder dem Ida Hobbiter. Das ist auch wieder eine Abkürzung. Die steht für den International Day Against Homo, Bi, Inter, Trans and Acephobia. Das war die englische Version, also der internationale Tag gegen Homo, Bi, Inter, Trans und Acephobie. Genau, da waren wir auf jeden Fall auch mit anderen Gruppen dabei, wie zum Beispiel Young and Queer, aber auch anderen Politgruppen, die vielleicht gar nicht so offen oder explizit queer sind. Genau, wir haben dann auch angefangen, Filme zu zeigen, auch wieder im Anares, und ja, unserem Raum, wo wir unsere ganzen Veranstaltungen machen, und wollten da einfach auch das Thema Feminismus ein bisschen präsenter machen. Wir haben dann auch angefangen, genau so ein bisschen öffentlicher zu werden. Wir haben natürlich eine Mail eingerichtet, flinterkollektiv-ulm@riseup.net. Unter der sind wir auch immer noch natürlich zu erreichen, und haben dann auch Social Media eingerichtet, weil es uns einfach wichtig war, dass Menschen, die zum Beispiel neu nach Ulm kommen oder einfach merken, sie suchen andere queere Menschen, andere Menschen, die sich mit dem Thema Feminismus auseinandersetzen, dass die uns finden können. Und auch diesen Instagram-Kanal haben wir natürlich noch. Da findet ihr uns unter Flinterkollektiv Ulm und könnt auch noch mal ein bisschen nachschauen, was wir so machen und wann wir uns treffen und so. Wir haben dann auch zusammen in Kooperation mit dem Saustall eine queere Party ins Leben gerufen. Die gab es letztes Jahr im Juni das erste Mal und hat jetzt auch gerade wieder stattgefunden, die Loud and Queer Party, bei der wir queeren KünstlerInnen vor allem auch eine Bühne bieten wollten, weil die halt leider auch in der Musikszene immer noch total unterrepräsentiert sind. Und zwar auch wichtig, dass es auch da ist, eine Party ist, bei der sich alle wohlfühlen. Also wir haben zum Beispiel auch ein Awareness-Konzept auf die Beine gestellt, haben zum Beispiel TürsteherInnen dafür sensibilisiert, wie schambehaftet und schlimm Ausweiskontrollen für manche Menschen sind. Wir haben dafür sensibilisiert, wie stressig die Toilettensituation mit Männer- und Frauenklos für viele Leute einfach ist, und haben da, glaube ich, auch einfach versucht, irgendwie einen Raum zu schaffen, wo es irgendwie anders läuft. Wir haben super schöne Kunstwerke von queeren Menschen aus Ulm und um Ulm herum aufgehangen und auch da irgendwie eine Sichtbarkeit geschaffen. Haben dann auch natürlich noch versucht, so ein bisschen Bildungsarbeit in dem Bereich zu leisten. Also wir haben zum Beispiel einen Theorie-Workshop gemacht. Zu dem Workshop vielleicht noch, der hieß Die Logik der Misogynie. Da haben wir uns mehr so auf theoretischer Ebene anhand eines Buches von der Philosophin Kate Manne mit dem Patriarchat auseinandergesetzt. Aber auch gerade unsere Filme oder zum Beispiel auch unser feministisches Kneipenquiz sind auch voll die wichtige und gute Möglichkeit für uns, irgendwie zu schauen, ja, wie können wir so ein bisschen diese feministischen Punkte irgendwie in die Welt bringen und vielleicht auch gemeinsam irgendwie was lernen, fernab jetzt von, keine Ahnung, klassischen Bildungssystemen oder klassischen Medien. Und genau, da sind wir aber auch weiter auf jeden Fall dran, immer wieder neue Sachen auszuprobieren und da irgendwie eine coole Balance hinzukriegen. Aber genau, ich glaube, dazu sagen wir gleich noch mehr.
Kneipenquiz, das klingt ja spannend. Wollen wir das hier auch mal ausprobieren?
Ja, sehr gerne. Wir können, also hier ist eine erste Quizfrage, die wir auch in unserem Kneipenquiz schon mal gestellt haben. Und ihr dürft gerne mitdenken und mitraten, was vielleicht die richtige Antwort sein könnte. Und zwar, welches europäische Parlament hatte im Jahr 1935 die meisten weiblichen Mitglieder? Antwort A, das dänische. Antwort B, das finnische. Antwort C, das französische. Antwort D, das türkische.
Also ich habe mir vorher auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, und es gibt so drei, wo man so denkt, so wenn man sich heute anschaut, ja, da wird es am besten hinpassen. Aber ich nehme jetzt einfach mal das, wo ich denke, das passt am wenigsten, und das wäre die Türkei.
Ja, das ist auch die richtige Antwort. Im türkischen Parlament saßen im Jahr 1935 18 Frauen. Genau, man muss dazu sonst, oder kann man sonst dazu sagen, dass Finnland das allgemeine Wahlrecht auch für Frauen schon 1907 eingeführt hatte und in dem Jahr auch schon 19 Frauen im Parlament saßen. Aber in der Amtsperiode, also 1935, waren da weniger Frauen im finnischen Parlament, als zu dem Zeitpunkt in der Türkei im Parlament waren. In Frankreich übrigens hatten in diesem Jahr die Frauen das Wahlrecht noch nicht. Das wurde nämlich erst 1944 eingeführt.
Und das ist auch ein wesentlicher Teil eurer Arbeit. Also ihr seid viel auch im Gespräch mit den Menschen, versucht Informationen weiterzutragen und wollt ihr darüber noch ein bisschen berichten?
Ja, gerne. Also das Flinter-Kollektiv hat sich ja zusammengesetzt aus Menschen, die überwiegend schon politisch aktiv waren ursprünglich. Und wir haben den Tresen gegründet so als Ort, an dem Menschen sich erstmal ohne Anwesenheit von Cis-Männern sich über feministische Themen und untereinander austauschen können. Und die Hoffnung war dann natürlich aber auch, dass sozusagen neue Menschen auch dazukommen und dran teilnehmen können. Es ging also nie darum, sich irgendwie abzuschotten unter Flinters und nur für uns Politik zu machen, sondern es ging darum, so eine Landefläche, einen Raum zu schaffen, in dem Menschen zusammenkommen können und erstmal so ohne Druck, ohne gleich in so ganz schwierige Diskussionen mit ganz viel Gegenwind einzusteigen, Ideen entwickeln können untereinander. Der Anspruch, den wir haben, ist auch, dass wir versuchen, mit Hierarchien achtsam umzugehen. Es ist so, dass auch in Gruppen, die keine formale Hierarchien haben, sich ja Hierarchien schnell formieren, indem zum Beispiel die Menschen, die länger dabei sind oder die Menschen, die mehr Zeit haben oder mehr Geld, so anfangen, den Ton anzugeben. Und deswegen sind wir sehr bemüht, das so zu gestalten, dass wirklich alle Menschen, egal wie neu sie dabei sind, kommen können und ihre eigenen Ideen einbringen können. Und dass wir so auch miteinander in unseren Treffen, in unseren Plänen, in unseren Tresen so umgehen, dass Menschen so das möglichst angstfrei machen können, dass es nicht darum geht, oh, du darfst hier keine Fehler machen, du musst hier die perfekte Sprache verwenden, du musst hier irgendwie alles schon wissen, sondern wenn du den Eindruck hast, hey, mich beschäftigt ein Thema, das hat irgendwie was mit Feminismus und mit Geschlechtervielfalt und dem Patriarchat und dem Kampf dagegen zu tun und ich möchte es einbringen, dann sind diese Ideen willkommen. Wir haben keine feste Agenda und versuchen auch nicht so ein Programm abzuarbeiten. Wir haben auch keine Weisungen von oben, von der Partei oder von einem Verein, sondern wir schauen, was interessiert uns jetzt von den Menschen, die jetzt gerade da sind. Wir versuchen da auch konsensorientiert zu arbeiten. Das heißt, dass wir nicht so abstimmen und eine kleine Mehrheit hat dann recht, sondern dass wir schauen, die Dinge, die wir tun, sollten Dinge sein, die alle mittragen können, mit denen sich alle auch wohlfühlen. Und gleichzeitig akzeptieren wir auch, also so meine Einschätzung, so eine hohe Vielfalt an verschiedenen Ideen. Also es ist nicht so, dass wir alle identisch da genau die gleichen Konzepte zum Beispiel haben müssen zu allen philosophischen und politischen Themen, die da vorkommen, sondern wir wollen ja auch voneinander lernen, wir wollen uns austauschen. Wir alle bringen eigene Lebenserfahrungen mit und auch eigene Gedanken, vielleicht auch so leicht unterschiedliche politische Ausrichtungen, unterschiedliche Dinge, die wir gelesen haben. Und auch deswegen wollen wir gerne miteinander diskutieren, miteinander lesen, miteinander denken, um zu schauen, was sich daraus so entwickeln kann.
Wir haben ja dieses Jahr auch eine Demo zum Frauentag organisiert und ganz konkret ging es dann darum, wer die Reden hält und wer die Reden vor allen Dingen schreibt. Und an der Stelle kam auch sehr schön zum Ausdruck, wie bei uns gearbeitet wird. Weil wir im Kollektiv, im Plenum überlegt haben, zu welchen Themen möchten wir reden, wie viele Reden möchten wir. Und dann ging es danach, wer hat denn Interesse daran, die Reden zu schreiben und sich da Gedanken zu machen. Und dann haben sich kleinere Gruppen gebildet, in denen die Reden konzipiert wurden. Und das Ganze wurde online gestellt in unserer gemeinsamen Gruppe. Und wir haben hinterher erst festgestellt, dass es da eine ganz große Vielfalt gab an Meinungen, an Ausdruck, an Forderungen. Und das Ganze war jetzt nicht in der großen Gruppe alles abgestimmt, so wie ein Parteiprogramm, das jetzt für alle irgendwie passen muss und durch die Mehrheit beschlossen werden muss, sondern es hat auch Raum offen gehalten für Vielfalt. Und das fand ich sehr positiv.
Da haben wir eine Kneipenquizfrage gehört. Und Linda, wiederhole sie doch bitte noch einmal.
Ja, sehr gerne. Und zwar, welche in Ulm geborene Ökonomin und Aktivistin hat ein Buch über Migration, Rassismus und Klasse im Kapitalismus geschrieben, das dieses Jahr erschienen ist? A. Betiel Behe, B. Fatma Aydemir, C. Tupac Auget, D. Alice Hasters. Habt ihr schön mitgeraten, hoffentlich?
Also, Alice Hasters, das Buch habe ich gelesen. Sie ist nicht aus Ulm. Und die Tupac Auget, die hat, glaube ich, diesen rassistischen das Alphabet irgendwie gemacht, wo sie die Begrifflichkeiten erklärt. Also die ist auch nicht aus Ulm. Dann würde ich jetzt auf A tippen.
Ja, sehr gut, richtig. Es ist Betiel Behe und sie hat das Buch Nie mehr leise geschrieben und war auch tatsächlich in Ulm für eine Lesung dafür. Und genau, vielleicht habt ihr euch jetzt bei der Frage gefragt, ich dachte, es geht irgendwie um Feminismus oder so. Wieso reden wir jetzt auf einmal über Migration, Rassismus, Klasse und auch noch Kapitalismus? Und genau, da möchten wir euch gerne gleich noch mehr dazu erzählen, weil für uns eben total wichtig ist, diese anderen Diskriminierungsformen halt mitzudenken und irgendwie das größere Ganze zu sehen und eben nicht nur in unserer kleinen Bubble Feminismus für uns zu machen und alles andere zu ignorieren. Auch wenn das ein hoher Anspruch ist natürlich, der uns sicherlich auch nicht immer gelingt. Aber da würde ich jetzt gleich abgeben, ein paar Sachen zum Thema Intersektionalität und wieso uns das so wichtig ist zu sagen.
Genau, wir wurden ja auch im Rahmen der Vielfaltswochen eingeladen, hier zu sprechen. Und wir hatten sogar einen Themenvorschlag, der lautete intersektionale Bündnisse und diskriminierungssensibles Miteinander in Ulm. Genau. Ich würde tatsächlich jetzt ein paar Worte zum Thema Intersektionalität verlieren, wo der Begriff herkommt und was es mit dem zu tun hat. Das ist ein Begriff, Intersektionalität, der gegründet oder erfunden wurde von der US-amerikanischen Juristin Kimberly Crenshaw. Und ihr ging es darum, Diskriminierung zu analysieren. Und ihr Argument war, dass schwarze Frauen in den USA durch die Raster von Antidiskriminierungsdenken hindurchfallen. Ein Beispiel, das sie da dazu aufgeführt hat, ist ein Unternehmen, in dem schwarze Frauen diskriminiert werden. Die von dem Unternehmen angestellten Frauen waren entweder weiße Frauen, die einen Bürojob hatten, und die angestellten schwarzen Menschen in dem Unternehmen waren Männer, die in der Produktion gearbeitet haben. Und in beiden Arbeitsbereichen, also im Büro und in der Produktion, wurden schwarze Frauen nicht angestellt. Das heißt, dass obwohl in dem Unternehmen ausreichend viele Frauen und ausreichend viele schwarze Menschen angestellt waren, so dass anhand von diesen Zahlen selber eine Diskriminierung gar nicht nachweisbar war, waren schwarze Frauen eben doch diskriminiert. Und um solche Verschränkungen sichtbar zu machen, hat sie den Begriff Intersektionalität entwickelt. Auf Deutsch heißt es Kreuzung oder Verschränkung. Und ihr ging es darum, dass mehrere Diskriminierungsformen zusammentreffen und sich eben nicht nur addieren. Also es ist nicht nur so, man ist das und dann noch das und dann noch das und dann gibt es so eine Summe, sondern dass in dieser Verschränkung eine ganz eigene Dynamik entsteht und ganz eigene Erfahrungen gemacht werden, die eben sichtbar oder unsichtbar gemacht werden können. Ein paar Jahre zuvor schon, also in den 70ern, hat eine Gruppe schwarzer Frauen bereits zu dem Thema geschrieben, da noch ohne den Begriff. Das war das Combahee River Collective. Das war ein Kollektiv von schwarzen, sozialistischen, antiimperialistischen Lesben. Und die stellten fest, dass als schwarze ArbeiterInnen und Lesben ihre Kämpfe politisch von niemandem sonst geführt wurden, außer von ihnen selbst. Also in allen anderen politischen Zusammenhängen, in denen sie gearbeitet haben, fielen ihre Belange immer nach hinten. Und sie argumentierten dabei aber, dass wenn sie als schwarze, lesbische ArbeiterInnen frei wären, dann auch alle anderen frei sein müssten. Weil damit sie frei wären müssten, müssten queere Menschen frei sein, müssten Frauen frei sein, müssten schwarze Menschen frei sein, müssten ArbeiterInnen frei sein. Und auf diese Gruppe und so eine Schrift von ihnen wird bis heute da viel Bezug genommen. Genau, und also viele, viele andere Schwarze, also vor allem US-amerikanische, aber nicht nur, auch deutsche und internationale Aktivistinnen und AkademikerInnen haben in den Jahren danach sehr viel zu diesem Thema geforscht und geschrieben und gearbeitet. So sehr bekannt ist auch Patricia Hill Collins oder Bell Hooks. Und der Begriff wurde viel diskutiert. Es gibt da viele Debatten darüber, auch für wen und für was der Begriff taugt und wie genau er definiert ist und auch was die Möglichkeiten und die Grenzen von dem Begriff sind. Auch in unserer Gruppe finden sich da bestimmt auch unterschiedliche Ansätze und Meinungen. Was mir wichtig war, bei dieser Historie auch nochmal darzustellen, ist eben, dass es ein Begriff ist, der von schwarzen Frauen erschaffen wurde und auch wirklich sich um schwarze Frauen auch gedreht hat. Und es wird manchmal, also in den heutigen Debatten um Intersektionalität, werden gerade schwarze Frauen dann außen vor gelassen, was ein bisschen paradox ist. Und was sich zu dem Begriff auch feststellen lässt, ist, dass er in den letzten Jahren sehr, sehr weite Anwendung findet. Also zum Beispiel Olaf Scholz hat sich im Jahr 2022 als intersektionaler Feminist bezeichnet. Und auch in staatlichen Institutionen oder auch in Unternehmen findet sich der Begriff oft zum eigenen Selbstverständnis. Und da ist meistens dann so eine interne Antidiskriminierungsarbeit gemeint. Also zum Beispiel sollen Antidiskriminierungsbeauftragte in einer Institution oder in einem Unternehmen intersektional denken, also diese Verschränkung von Diskriminierung verstehen. Und also jetzt positiv gedacht geht es dann darum, sich für Vielfalt einzusetzen, mit der Idee, dass diese gut für den Staat ist, für die Wirtschaft, für ein Unternehmen. So nach dem Motto, wenn Flinters, wenn queere Menschen, wenn schwarze Menschen und andere sichtbarer werden und besser inkludiert werden, dann bringen diese auch vielfältigere Ideen ein, vielfältigere Innovationen. Also das Potenzial von den Menschen soll dann besser ausgeschöpft werden. Zum Teil geht es dann auch darum, verschiedene Bevölkerungsgruppen als KundInnen zu erschließen. Und dazu stellen jetzt mehrere von uns auch fest, dass sexistische Ausbeutung und Gewalt auch dadurch aufrechterhalten wird, wie die Arbeit überhaupt in der Gesellschaft aufgeteilt ist. Also auch Lohnarbeit und Sorgearbeit, also auch Care-Arbeit genannt. Das Eigentum, wie wir wirtschaften, wie der Staat organisiert ist, an den Grenzen. Das sind so die Momente und die Orte, wo Gewalt gegen Frauen, andere Flinters und queere Menschen auch entsteht und aufrechterhalten wird. Und entsprechend sind es Themen, über die wir, also über diese Antidiskriminierungsarbeit hinaus auch untereinander diskutieren wollen und an denen wir arbeiten wollen. Genau, also das zu diesem Thema.
Und da gibt's auf jeden Fall noch ganz viel mehr zu sagen und zu diskutieren und zu sprechen. Und das kann man bei euch im Treff machen, gell?
Ja, genau, das kann man natürlich sehr gut machen bei unseren Treffen. Wir treffen uns gerade zweimal im Monat zu unserem Plenum, also zu so Arbeitstreffen. Und das nächste Plenum ist am 25. Juni um 18 Uhr im Anares. Aber natürlich kann man auch einfach mal bei unseren Tresen vorbeikommen, die ja auch zweimal im Monat sind, zum lockereren Diskutieren. Und da wäre der nächste am 28. Juni. Da geht's immer so ab 20 Uhr los. Man kann kommen, wann man will. Ist auch immer unterschiedlich lange. Genau, und da haben wir natürlich Raum, da weiter drüber zu reden und versuchen das aber natürlich auch zum Beispiel bei unseren Veranstaltungen, zum Beispiel bei den Filmen oder so aufzugreifen und sichtbar zu machen, wenn wir da halt auch Perspektiven jetzt nicht nur von den weißen, wohlhabenden FeministInnen darstellen, sondern eben auch ja andere Lebensrealitäten und andere Ansätze sichtbar zu machen und uns gemeinsam darüber zu unterhalten.
Ich möchte euch einfach nochmal fragen, warum ist politisches Engagement so wichtig für euch?
Ja, genau. Wir haben vorhin schon so ein bisschen gehört, dass es bei vielen Menschen unterschiedlich ist, wie der Weg war, rein in die Politgruppe, in die politische Arbeit überhaupt. Bei vielen Menschen ging es aufgrund persönlicher Erfahrungen los und genau, natürlich ist sowieso das Private auch immer ein bisschen politisch. Bei mir war es so, dass ich zum Beispiel eigentlich eher über so andere politische Themen auf das Thema Feminismus aufmerksam geworden bin. Also ich wurde eigentlich eher so politisiert, glaube ich, durch die Klimagerechtigkeitsbewegung und Antifaschismus und habe dann darüber gefunden zu so queeren Themen und ja, bin auch richtig froh, dass ich hier auch angekommen bin. Und genau, es ist uns halt einfach total wichtig. Wir sind ja eine sehr lokale Struktur. Also wir arbeiten jetzt nicht irgendwie, wir sind jetzt nicht total verschachtelt und haben deutschlandweit Strukturen oder so, sondern wir sind einfach eine kleine Gruppe aus Ulm für Menschen natürlich aus der ganzen Umgebung und wollen da einfach so eine Anlaufstelle bieten, dass genau Menschen überhaupt einfach politisch aktiv werden können, aber auch überhaupt Menschen treffen können, die vielleicht ähnliche Sachen beschäftigen wie sie. Und genau, gleichzeitig ist es auch irgendwie wichtig für uns, diesen Anlaufpunkt halt hier lokal zu haben, weil Es ist einfach auch irgendwie ein sozialer Kontakt für viele. Es ist vielleicht auch einfach mal ein Rauskommen, die Möglichkeit haben, auch irgendwie abends nach der Lohnarbeit oder so oder neben, keine Ahnung, familiären Verpflichtungen oder so, einfach mal vorbeizukommen und auch hier irgendwie eine Sichtbarkeit zu schaffen und diese Themen auch sichtbar zu machen, damit Menschen sich nicht so einsam fühlen. Diese Sichtbarkeit schaffen wir natürlich auch, indem wir halt einfach online irgendwie sichtbar sind, zum Beispiel auf unserem Instagram-Kanal Flinterkollektiv Ulm oder über unsere Mail flinterkollektiv-ulm@riseup.net, wo ihr uns irgendwie auch so erreichen könnt, wenn ihr vielleicht gerade nicht die Möglichkeit habt, zu einem Treffen zu kommen. Aber uns ist eigentlich schon wichtig, dass wir halt auch diesen persönlichen Austausch haben, dass wir uns auch so ein bisschen kennenlernen und gemeinsam treffen, genau.
Genau, und wir hoffen uns die nächsten Wochen, Monate weiterhin regelmäßig miteinander zu treffen, miteinander zu diskutieren und Ideen zu erarbeiten, was wir gemeinsam tun können. Wir wollen uns zum einen untereinander bilden und austauschen. Zum Beispiel wollen wir hoffentlich noch einen Workshop gemeinsam erleben und aufbauen und auch gemeinsam Filme sehen. Und es ist bei uns immer möglich, dazuzukommen und eigene Ideen einzubringen. Letztlich das, was das Flinterkollektiv macht, ist immer das, worauf Leute Lust haben zu arbeiten. Ganz frei und ganz offen. Es müssen sich nur 2, 3, 4 Leute finden, sagen, hey, das ist das Thema, daran möchte ich jetzt arbeiten. Und dann kann das auch entstehen. Auch dazu ist der Raum da, dass es so eine Landefläche ist für Ideen, für Austausch. Alle Menschen, die eben keine Cis-Männer sind, also alle Menschen, die von Sexismus betroffen sind. Alle Flinter-Personen sind immer herzlich eingeladen, dazuzukommen und bei jedem Plenum einfach einzusteigen, mitzumachen. Genau.
Und wann werden jetzt die nächsten Termine?
Genau, also tatsächlich, wenn ihr uns mal so ganz locker kennenlernen wollt, könnt ihr gleich dieses Wochenende vorbeikommen. Da ist nämlich die Geburtstagsfeier von dem Anaras. Das ist der Raum, in dem wir uns treffen. Das ist, glaube ich, eh ein ganz cooles Event, weil es super viele verschiedene Sachen abdeckt. Es gibt coole Konzerte, es gibt einen Flohmarkt auf Spendenbasis, es gibt auch elektronische Musik noch für Leute, die noch ein bisschen länger tanzen wollen. Aber wir zum Beispiel vom Flinter-Kollektiv wollen da auch so ein kleines Quiz machen. Wir haben auf jeden Fall einen Infostand, wo ihr mit uns ins Gespräch kommen könnt oder Flyer mitnehmen könnt. Wir bieten auch Töpfern an am Samstagnachmittag, also auch ein bisschen kreativere Sachen, auch gerne irgendwie für Menschen mit Kids. Genau, und da könnt ihr einfach mal vorbeischauen, den Raum kennenlernen und aber auch halt uns ein bisschen mehr kennenlernen. Und ansonsten wäre dann unser nächstes Plenum am 25. Juni um 18 Uhr, auch dort im Anaras. Und der nächste Tresen am 28. Juni ab 20 Uhr im Anaras. Und genau, wenn ihr irgendwie merkt, oh, ihr seid vielleicht noch unsicher oder habt irgendwie noch Fragen, bevor ihr euch traut, zu einem Treffen zu kommen, schreibt uns total gerne eine Mail an flinterkollektiv-ulm@riseup.net oder einfach auch gerne direkt auf Instagram, wenn ihr das habt. Da heißen wir Flinterkollektiv Ulm. Und dann hoffen wir, dass ihr zahlreich vorbeikommt oder mal vorbeischaut bei unseren Veranstaltungen, weil wir freuen uns wirklich sehr über jede einzelne Person.
Zum Abschluss der Sendung kommt natürlich unsere obligatorische Frage, was wollt ihr noch loswerden? Gibt es etwas, was wir vergessen haben zu fragen, was jetzt hier am Ende noch ganz wichtig wäre?
Es hat total Spaß gemacht und wir finden es richtig cool, dass Radio 3FM den Raum gegeben hat, einfach mal über diese Themen zu sprechen. Gerade jetzt auch mit den Ulmer Vielfaltswochen ist da eine echt coole Veranstaltungsreihe am Start. Und gleichzeitig, ne, ist es einfach total wichtig, das Patriarchat ist einfach da und es ist präsent in jedem von unseren Leben und wir müssen alle einfach leider immer dafür kämpfen, dass es besser wird und dass unsere Erfolge auch weiterhin bestehen bleiben und dafür brauchen wir euch alle und freuen uns, wenn wir hoffentlich gemeinsam politisch aktiv werden können. Dankeschön. Das war die Free FM.